Also wir fahren fort mit diesen Überlegungen oder mit diesen Fragen eigentlich nur an die Eigenart der Philosophie in Indien. Sie sagten, Frau Präsendanz, dass die Terminologie eine sehr entwickelte und auch übergreifende, schulübergreifende ist, dass gewisse Fragestellungen auch in den verschiedensten Schulen darstellen. Das deutet darauf hin, dass mindestens in einem Punkt Hegel vielleicht doch etwas gesehen hat, wenn er von einem sehr hohen Stellenwert, einem sehr hohen Rang des Traditionsargumentes spricht. Das sagt er nämlich auch. Wie ist das in den indischen philosophischen Schulen mit der Tradition? Wie sehr steht man unter der Autorität von Überlieferung?
Ja, die Frage ist natürlich sehr komplex. Ich will versuchen, es ganz kurz nur zu beantworten. Formal ist die Tradition sehr wichtig. Das heißt, wie wir eben am Beispiel des Yoga Sutra gehört haben, die einzelnen Schulen in den Astika-Richtungen haben ihre Grundtexte, ihre Sutra-Texte, die sozusagen die Grundlagen legen für die folgende systematische Weiterentwicklung. Da die indischen Philosophen sich ständig miteinander ausgetauscht haben, da die Entwicklung in einem Dialog mit den anderen Richtungen stattgefunden hat, ist da sehr viel Neues dazu gekommen im Laufe der Jahrhunderte. Formal jedoch beziehen sich die Autoren der einzelnen Schulen immer noch auf diesen Grundtext, der oft einem legendären Autor zugeschrieben wird. Das heißt, auch die Form der Texte spiegelt dies wider. Die Entwicklung findet statt in Kommentaren zu diesen Grundtexten. In Kommentaren, in Superkommentaren, in Super-Superkommentaren und so weiter. Wir haben auch eigenständige Werke, aber auch dort findet man immer wieder Bezug zu den Grundsutren der jeweiligen Schule. Und es wird versucht, die in der Zwischenzeit weiterentwickelten Gedanken schon in diese Sutren, die sehr knapp sind, hinein zu interpretieren. Sie sind dort auf jeden Fall schon angelegt. Wie nun die Autoren selbst das verstanden haben, das wissen wir leider nicht, da ganz typisch für die indische Philosophie und für die indische Literatur generell ist, der Mangel an Subjektivität. Man redet nicht. Im Normalfall nicht von sich selbst. Und vor allem legt man nicht Wert darauf, jetzt festzustellen, dass man etwas Neues entdeckt hat, etwas Neues geschaffen hat. Ja, man ist sich schon über die Stimmigkeit der eigenen Argumentation jetzt gegenüber Gegnern bewusst, aber es ist ja schon angelegt im Grundtext. Wir haben keine Tagebücher, wir haben keine Briefe, keine Biografien, Autobiografien dieser Person.
Also einiges von dem, was Sie sagen, erinnert mich ja durchaus an die europäische Philosophie. Allerdings dieses Letzte mit der Subjektivität, zumindest nicht an die Philosophie der europäischen Moderne. Da spielt das Subjekt eine außerordentlich große Rolle. Aber für die mittelalterliche europäische Philosophie gilt es auch noch weitgehend, dass man eben das Alte ausfalten will und nicht etwas Neues. Werden ja auch Texte teilweise Autoren zugeschrieben, wie bei dem Pseudo-Dionysius, die schon vor Jahrhunderten gelebt haben sollen, angeblich und so weiter. Also da verschwindet das Subjekt auch. Oder auch dieses, was Sie sagten, dass es Grundtexte gibt und eine Kommentarliteratur oder eine Interpretationsliteratur erinnert doch eigentlich auch an so etwas wie den Aristotelismus. Und schließlich hat vor 100 Jahren Whitehead den Spruch nicht ganz ohne nachzudenken formuliert, die ganze europäische Philosophie sei nichts anderes als eine Reihe von Fußnoten zu Plato. Ganz so extrem kann man es vielleicht nicht sagen, aber so wäre die indische vielleicht eine Reihe von Fußnoten zum Rigveda oder zu Veden.
Nicht zu den Veden oder den Upanishaden, sondern zu den philosophischen Sutra-Texten der frühklassischen Periode. Ah, ja. So könnte man das sehr wohl vergleichen. Ja. Und es ist erstaunlich, also zum Beispiel im Navya-Nyaya, das ist also die neue Logikschule, in der ich auch gearbeitet habe, die dann sehr von großem Interesse ist für die moderne analytische Philosophie. Bimal Krishnamurti Lal ist ja derjenige, der dies am weitesten verbreitet hat im Westen unter den Philosophen. Selbst dort bezieht man sich immer noch auf die wirklich altertümlichen Sutras des Nyaya, des Grundtextes dieser Schule, und schreibt sogar noch Kommentare hierzu.
Ja,
ja, das ist mein jetziges Forschungsprojekt, diese ganz späten Kommentare einer hochentwickelten Logik zu recht einfachen Sutren zu
und
behandeln.
Und sind diese Kommentare dann auch terminologisch oder formal so, dass sie auch vor 300 Jahren hätten geschrieben werden können?
Nun, mit dem Navya-Nyaya haben wir eine neue Terminologie oder eine Weiterentwicklung der Terminologie. Da wird der Stil dann ganz typisch. Man würde es am Stil erkennen, dass es sich um einen Navya-Nyaya-Kommentar handelt, im Gegensatz zu einem älteren Nyaya-Kommentar. Was gleich geblieben ist, ist der nominale Stil in der Ausdrucksweise, ferner die Grundterminologie, die gleiche bleibt. Dann die dialektisch-dialogische Struktur. Das heißt, man entwickelt die Gedanken in der Auseinandersetzung mit einem Gegner, der oft gar nicht mit Namen genannt wird oder überhaupt nicht als solcher identifiziert wird. Das heißt, es ist ein Ping-Pong-Spiel, das mit teilweise fiktiven Gegnern durchgeführt wird, um die eigenen Gedanken zu entwickeln.
Ja. Also nicht etwas Vorstellendes, nicht der Traktat so in einer Abhandlung, sondern eine Art von Dialog oder von Auseinandersetzung, Disputation, etwas sehr scholastisch Anmutendes.
Ja, es gibt natürlich auch längere Passagen, in denen man selbst zu Wort kommt, ohne dass man das nun explizit sagt. Aber dann kommt schon wieder der Gegner mit seinen ausführlichen Einwänden, auf die man dann Bezug nimmt, um so die eigene Position zu verfeinern. Teilweise sind es tatsächlich fiktive Gegner. Innere Einwände könnten wir es auch nennen.
Innere Einwände. Oder es können auch reale sein.
Und ja, das ist eine Kunst, und das ist eine der Aufgaben, die wir in der indischen Philosophiegeschichte im Rahmen der Indologie verfolgen, ist festzustellen, wo handelt es sich um echte, also um lebendige Gegner, und wo handelt es sich um innere Einwände, um so die Entwicklung nachzeichnen zu können.
Jetzt haben Sie eigentlich ein sehr einheitliches Bild entworfen bisher. Ich frage mich, wo dann überhaupt noch Unterschiede liegen. Also die Terminologien der Traditionen sind gleich, der Stil ist weitgehend ähnlich. Es gibt in der neuen Logik in Navya-Nyaya durchaus eine Stilentwicklung, aber ist doch weitgehend ähnlich. Wo liegen eigentlich dann die Unterschiede?
Ja, natürlich in der Metaphysik, die unterschiedlichen metaphysischen Voraussetzungen, Metaphysik-Ontologie, dann die Erkenntnislehre, unterschiedliche Anzahl von Erkenntnismitteln, die als gültig anerkannt werden, unterschiedliches Verständnis, unterschiedliche Deutung. Genau wie in der westlichen Philosophie, wenn wir jetzt einen Terminus haben, wird er ja im Laufe der Jahrhunderte auch verschieden gefüllt. Die Konzepte haben sich natürlich geändert, wobei die Termini gleich geblieben sind. Auch das gilt für Indien. Unterschiede haben wir dann auch zwischen den verschiedenen Schulen in der Soteriologie.
Jetzt muss ich noch einmal auf Hegel zurückkommen. Er hat doch auch so einen Gedanken formuliert, dass dieser Gedanke ist offenbar außerordentlich plausibel gewesen, oder ist es bis heute unter Philosophen im deutschen Sprachraum und wahrscheinlich darüber hinaus, nämlich den Gedanken, dass die indischen Philosophen nie wirklich unterschieden haben zwischen Theologie und Philosophie. Also zwischen Glaube, Religion einerseits und wissenschaftlicher Reflexion oder wie man das andere nennen soll, andererseits. Und das sei doch eine grundlegende Schwierigkeit überhaupt, denn die indische Philosophie hätte kein Selbstbewusstsein von ihrer Vernunft. Was sagen Sie dazu?
Das lässt sich aufgrund der heutigen Materiallage und auch schon der Materiallage, sagen wir mal 20, 30 Jahre nach Hegels Tod, auf keinen Fall mehr befürworten. Die Autoren der einzelnen philosophischen Schulen werden natürlich auch Stellung nehmen zur letztendlichen Heilsrelevanz der Lehren ihrer Schule, aber das zentrale Interesse liegt in der klassischen Periode, in der Erkenntnistheorie, der Logik und der Metaphysik. Selbstverständlich gibt es dann gerade im Bereich der Metaphysik den Übergang zur Soteriologie. Aber wenn wir uns die Diskussionen über die Frage nach der Existenz einer Seele, eines Selbstes, eines andauernden Selbstes anschauen, so haben wir hier durchaus philosophische Fragestellungen, die unabhängig von der Erlösungslehre behandelt werden.
Aber es ist schon klar, dass das nicht alle Philosophen glauben, was Sie jetzt gesagt haben. Bis heute nicht. Also dass doch viele in der Philosophie etwas ganz anderes sehen, was mit Religion gar nichts zu tun haben soll, angeblich. Und dass dieses andere in Indien nicht vermutet wird. Das ist schon so.
Dazu
Wo sind die Ursachen eigentlich? Warum klären Sie uns nicht auf?
Ich glaube schon, dass wir aufklären, also in Zusammenarbeit mit den englischsprachigen, besonders den englischsprachigen Kollegen. Nur glaube ich, dass die Philosophen nicht die richtigen Bücher in die Hände bekommen. Mhm. Sie kennen wahrscheinlich Potter's Encyclopedia of Indian Philosophies in mehreren Bänden. Wer auch nur einen einzigen Band davon in die Hand genommen hat, wird nie wieder auf die Idee kommen, und zu sagen, dass religiöse und philosophische Fragestellungen nicht unterschieden werden, weil gerade in dieser Enzyklopädie auf diesen Bereich Wert gelegt wird. Dort finden wir Zusammenfassungen der einzelnen Werke und da können Sie auch sehen, was für einen relativ geringen Raum das Religiöse in den Texten einnimmt.
Also zu der Frage möchte ich auch noch kommen, ohne jetzt ein einzelnes Buch zu nennen oder aber doch zu der Frage, wo ich mich eigentlich wirklich halbwegs zuverlässig informiere. Nun, bevor wir dazu übergehen, hören wir wieder ein Stück Musik. Worum handelt es sich?
Ja, es handelt sich um ein Bhakti-Stück. Und zwar haben wir im religiösen Bereich in Südindien ab dem 9. Jahrhundert ungefähr, in Nordindien erst ab dem 14. Jahrhundert erstmals Subjektivität in Indien zu verzeichnen. Nun sprechen die Menschen auch von sich selbst in der religiösen Hingabe an einen persönlich gewählten Gott. Das Stück hier von einem berühmten indischen Sänger gesungen, stammt von der Prinzessin Mira aus Rajasthan, die ungefähr um 1500 gelebt hat, in der sie sich an Krishna persönlich wendet.
Tum bin गोवर्धन गिरिधारी तुम बिन मोरी तुम बिन मोरी कौन खबर गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन Gone. kabar lev govardhan agar dari re o govardhan agar dari govardhan agar dari tum bin
Ja, also wir waren bei dem Thema oder bei der Frage stehen geblieben, wie ich mich eigentlich zuverlässig, halbwegs zuverlässig über die indische Philosophie informieren kann. Was würden Sie mir raten?
Ja, als Philosoph könnte man sich zunächst einmal die genannte Potter'sche Encyclopedia of Indian Philosophies vornehmen, um einen Überblick zu bekommen. Inzwischen haben wir ja einmal die riesige Bibliografie in zwei dicken Bänden und dann die einzelnen Bände zu den einzelnen Schulen, wobei der Nyaya, das wäre mein Spezialgebiet, sogar in drei dicke Bände aufgeteilt ist. Andere Schulen auch, wie zum Beispiel der Vedanta, weil einfach schon so viel Material dazu existiert und auch eine so große Anzahl von Texten zumindest ansatzweise bearbeitet worden sind, wenn nicht gar übersetzt. Von Potter ausgehend, von diesem Überblick, kann man dann in die indologische Fachliteratur einsteigen und sich zum Beispiel annotierte Übersetzungen zunächst einmal vornehmen, dass man möglichst nah am Text einen Eindruck der Fragestellungen und der Art und Weise, in der der Autor sie behandelt, bekommt. Und von dort dann zu Spezialstudien, die von philosophisch arbeitenden Indologen verfasst werden, wobei es im deutschsprachigen Bereich nicht sehr viel gibt.
Nicht sehr viel, aber doch auch ein bisschen.
Es gibt besonders hier in Wien. Wien ist nach Hamburg eigentlich die Hochburg der indischen Philosophiegeschichte, traditionell seit der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und bei uns am Institut, das im vollen Namen Institut für Südasien, Tibet und Buddhismuskunde heißt, können Sie eben sowohl Astika als auch Nastika Traditionen in ihrer Interaktion und gegenseitigen Abhängigkeit studieren.
Ja, nun studieren ja natürlich nicht alle Fulltime weder Philosophie noch auch Indologie, sondern man hat ja auch andere Lebensformen und nicht immer Zeit oder auch nur die Ausdauer und auch nicht unbedingt die Notwendigkeit, die ganz großen Enzyklopädien zu studieren. Es gibt so viel zu Indien. Es gibt eine Menge von Literatur, auch im Bereich der Esoterik oder sonstiger Richtungen. Wie unterscheide ich da eigentlich halbwegs zwischen Kitsch und Kunst?
Nun, die Gefahr, in Esoterik Bücher zu geraten, besteht eigentlich bei dem, was wir unter indischer Philosophiegeschichte per se verstehen, gar nicht.
Besteht gar nicht.
Insofern weder mit der Nyaya-Schule noch mit der naturphilosophischen Schule, dem Vaisheshika, noch mit dem Sankhya, der recht alten dualistischen Tradition, nur einige Beispiele zu nennen, beschäftigen. Und wenn Sie jetzt Schulen nehmen wie Vedanta, das heißt der an die Upanishaden anschließende philosophische Entwicklung, können Sie dort etwas in Esoterikbücher geraten, aber Sie werden das gleich daran erkennen, inwieweit nun die Praxis in diesen Büchern sehr stark betont wird, weniger die Metaphysik oder die Erkenntnistheorie. Im Yoga wäre das Gleiche zu sagen.
Mhm. Jetzt haben Sie wie viele aufgezählt? Nyaya?
Vaisheshika, dann gibt es Sankhya. Yoga, dann hatte ich Vedanta erwähnt, die noch fehlende, der nicht wirklich traditionell, aber sehr oft als traditionell bezeichneten Sechsergruppe der Astika-Schulen wäre die Schule der Mimamsa, die entstanden ist aus der Exegetik des Veda und der Upanishaden, also der heiligen Überlieferung, Ritualwissenschaft, die dann wichtig in der klassischen Periode in der Erkenntnistheorie mitgespielt hat. Und dazu werden Sie ganz sicher nichts Esoterisches finden.
Aha, ja, das, den Eindruck habe ich schon, dass Sie da recht haben. Also, aber trotzdem, es gibt doch irgendwie so einen Mischzustand. Also, wenn ich mich nicht mit Sanskrit beschäftige oder beschäftigen will oder kann, wenn ich aber doch ein Interesse an der indischen Philosophie habe, dann reicht es wirklich aus, wenn ich mir sage, gut, wo stark die Lebenspraxis oder die Meditationspraxis oder so etwas im Vordergrund steht, da habe ich es weniger mit der Philosophie zu tun. Ist das nicht beim Yoga vielleicht, geht es da nicht das eine in das andere über?
Ja, gerade im Fall des Yoga gibt es da eine Verbindung. Im Falle des Vedanta ist das möglich. Deswegen sagte ich, dort ist es eher möglich, dass Sie in esoterische Bücher geraten. Aber Sie werden das anhand der behandelten Fragestellungen ja gleich sehen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Erkenntnislehre und die Geistlehre des Yoga haben, so wird das auch in ein esoterisches Buch mit hineinspielen. Aber Sie werden an der Art und Weise der Behandlung gleich erkennen, ob das jetzt ein Guru ist oder ein Philosoph oder ein Indologe, der sich hier mit der zum Beispiel mit der Geistlehre des Yoga beschäftigt.
Gibt es so etwas wie Gurus in der indischen Philosophie?
In der Philosophie eigentlich nicht.
Eigentlich nicht.
Ja, da gibt es die legendären Verfasser der Sutra-Texte, über die wir schon gesprochen hatten, auf die immer wieder Bezug genommen wird. Aber sie als Gurus zu bezeichnen, wäre...
Ja, oder Meister.
Als Meister. Nicht mit den Konnotationen, mit denen Sie jetzt das Wort Meister verwenden, glaube ich.
Gibt es nicht.
Ein Autor, auch des Navya-Naya, wird in einem auspiziösen Einleitungsvers zu seinem Hightech-Navya-Naya-Werk, zu den Scheingründen, vielleicht den Akshapada als einen weisen Seher grüßen und verehren. Aber das ist ein Lüften des Hutes im Vorübergehen.
Also spielt das Traditionsargument vielleicht gar nicht so eine große Rolle?
Traditionsargument?
In diesem Sinn, dass man sich auf eine Abfolge von Meistern oder dergleichen oder auf einen einzigen, der eben als der große Kopf oder sowas gilt, das Genie schlechthin, dass man sich darauf ganz verlässt oder ganz stützt, spielt das gar nicht so eine große Rolle?
Formal ja.
Doch?
Formal schon, eben durch die Kommentare, die aufeinander folgen, oder durch die Verehrungsverse, die dann einem neueren Werk, das 1000 Jahre später entstanden ist, vorgestellt werden. Aber von der Substanz her, von der Argumentation, von der Fragestellung entfernt man sich natürlich Welten von diesem Autor. Und ich sagte vorhin schon, inwieweit die neueren, jüngeren Autoren sich dessen bewusst waren, ist für uns sehr schwer zu erkennen, da wir keine persönlichen Informationen von ihnen haben.
Jetzt muss ich noch zu einer anderen Frage kommen. Das ist auch eigentlich dann schon meine letzte Frage an Sie, Frau Preisendanz. Was erwarten Sie eigentlich von den Philosophen? Also was erwarten Sie als Indologin für Ihr Fach von der Philosophie?
Von der
europäischen Philosophie meine ich jetzt. Oder von der europäischen Philosophie.
Das ist natürlich eine sehr subjektive Sache.
Naja, Sie können es auch ins Objektive wenden dagegen.
Ich glaube, dass ich sicher auch für andere spreche. Wir würden uns freuen, wenn uns die akademische Philosophie ernst nehmen würde. Uns einmal in dem Sinne, die indische Philosophiegeschichte als eine ernstzunehmende zu betrachten, vergleichsweise der europäischen Philosophiegeschichte, das Interesse an Personen wie Ujjotakata, wie Dharmakirti, wie Gangesha, um jetzt nur einige ganz wild herauszugreifen, genauso groß ist wie das Interesse an griechischen Philosophen oder an an mittelalterlichen Philosophen, dass man sie genauso als Teil der Philosophiegeschichte der Menschheit betrachtet. Das ist zunächst einmal die Grundvoraussetzung. Und das würde ja dann auch bedeuten, da wir hier eine riesige Literaturmasse haben und nur sehr wenige Personen, die sich damit beschäftigen, wobei darunter sehr viele auch keine umfangreiche philosophische Ausbildung haben, würden wir erwarten, dass Interessierte zu uns kommen und bei uns die Sprachkenntnisse, die Grundsprachkenntnisse erwerben, um dann gemeinsam mit Indologen die indische Philosophiegeschichte weiterzubringen.
Ja, wir haben ja schon auf dem Weg ins Studio her ein bisschen über dieses Thema auch gesprochen und natürlich gibt es da Versäumnisse und Schwächen auf beiden Seiten, glaube ich. Eine ist davon sicherlich auch die wechselnde Terminologie und das manchmal doch sehr auf das eigene Fach bezogene Arbeiten und Ausdrucksweisen. Aber eine andere, über die wir nicht gesprochen haben, die mir jetzt gerade einfällt und doch erwähnen muss, ist folgende. Das, was Sie jetzt gesagt haben, die Indologie erwartet doch, dass oder Indologinnen erwarten doch, dass die Philosophen, Philosophinnen die indische Philosophie als das erkennen, was sie ist, sie ernst nehmen und sich mit ihr auseinandersetzen, gründlich, wenn es geht. Dasselbe natürlich erwarten auch islamische, also Kenner der islamischen Philosophie oder der chinesischen oder der persischen oder von Bantu-Traditionen, philosophischer Art, die auch, von denen es auch sehr interessante gibt. Und wenn man jetzt überall die Sprache lernen muss, ist man schon allein damit ziemlich beschäftigt. Ich sage das nur so in Klammer. Es ist ja gar nicht so leicht, das dann auch zu leben, dieses Interesse aneinander.
Man muss sich, ich glaube, wenn man tiefer gehen möchte, dann für eine Tradition entscheiden. Ja. Und die indische Tradition als eine ohne Übertreibung, glaube ich, ja, man kann sagen, fast 2000-jährige Periode hinweg, sich hinwegziehende Philosophiegeschichte eines ganzen Subkontinents mit Tausenden, Hunderttausenden von noch nicht einmal edierten Texten, die in Manuskriptform in Indien liegen, bietet ein so reiches Betätigungsfeld, dass ich glaube, dass es sicherlich lohnenswert ist, sich die Grundkenntnisse des Sanskrit anzueignen und man dort doch vielleicht mehr an genuinen philosophischen Fragestellungen expliziten erwarten kann, als zum Beispiel in den erwähnten
Bantu. Ja, darüber müssten wir diskutieren. Bantu, aber Sie haben jetzt die Chinesen unterschlagen und so weiter. Also darüber müssten wir natürlich noch länger reden, was wir nicht können. Wir müssen zum Ende kommen und hören einen Raga Hemavati, der zum Beginn der Monsunzeit gesungen wird. Danke, Frau Preisentanz, für dieses Gespräch. Mm-hmm.